Moin Hansa-Fans. Der Hansa-Podcast wird euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus dem Ostseestadion in dein Ohr, wobei das heute nicht so ganz korrekt ist, denn wir melden uns aus dem Trainingslager in Neuruppin, also heute eher aus dem Trainingslager in dein Ohr. Und hier wird aktuell die Grundlage für die neue Saison gelegt. Hier werden intensive Einheiten abgespult, viel Detailarbeit und natürlich jede Menge Schweiß, der hier fließt. Und genau deshalb ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, mit einem Mann zu sprechen, der in diesen Tagen besonders gefordert ist. Gebürtiger Rostocker, ehemaliger Hansa-Nachwuchstorwart und nun zurück bei seinem Heimatverein. Viele kennen ihn noch als Arvid Schenk. Mittlerweile heißt er nach seiner Hochzeit Arvid Rienast. Er soll gemeinsam mit seinem Torwart-Team eine neue Torwart-DNA beim FC Hansa entwickeln.
Herzlich willkommen, Arvid.
Dankeschön, ich freue mich.
Rieseneinstieg, ne?
Genau. Arvid, Marit hat es schon gerade gesagt, wir kennen dich alle als Arvid Schenk und so bist du auch, glaube ich, sogar noch bei deiner Vorstellung genannt worden. Aber dann ist in der relativ kurzen Sommerpause ein bisschen was passiert. Erzähl, was war los?
Ja, es wurde geheiratet aus purer Liebe und einem wunderschönen Fest. Und es gab einen ganz kurzen Dialog nach dem Antrag vor ungefähr anderthalb Jahren, dass ich recht schnell gesagt habe, dass ich den Familiennamen annehmen möchte von meiner Frau, weil diese Familie mit ihr dann sonst enden würde und der Vater schwer krank war und ich mit meinem Familienstammbaum den Zweitnamen Christian trage und somit meine Familienanteil behalte. Und ja, das war so im Ablauf des Antrags relativ schnell zügig und fühlt sich sehr, sehr gut an, auch wenn die Unterschrift noch sehr, sehr schwierig ist. Das Rienast geht noch nicht so leicht von der
Hand. Hast du dich schon mal verschrieben?
Ja, ich habe zumindest schon mehrfach Arvid Schenk am Telefon gesagt.
Ja,
gut. Das kommt noch im Kopf. 37 Jahre muss man auch akzeptieren, dass es manchmal so kommt.
Ja. Das stimmt, aber an dieser Stelle dir und deiner Frau nochmal alles Gute, herzlichen Glückwunsch zur Ehe.
Dankeschön.
Zur Hochzeit.
Dankeschön.
Und deine Frau ist ja auch jemand, die auch im Fußball zu Hause ist. Sie ist ja, was den Fußball angeht, kein unbeschriebenes Blatt.
Ja, das stimmt. Also ich bin total stolz auf sie hinsichtlich, was sie in ihrer Karriere gemacht hat.
Wir nennen sie mal beim Namen. Spricht sie sich Rache oder Rachel? Wie wird das ausgesprochen?
Ja, da sie eine kleine Weltenbummlerin ist, sagt sie, jede Region ein bisschen anders. Also die Segeberger Gruppe sagt so ein bisschen Rachel, dann gibt es Rachi in Köln und Rachel war dann so in Tel Aviv, aber ich sag Rachi und Rachel Rienast ist, glaube ich, so, dass, wenn man es auf dem Personalausweis aussprechen würde.
Ja, aber wie gesagt, auch im Fußball zu Hause.
Total.
Erzähl ein bisschen.
Ja, die sitzt auch häufig vor Mikros. Ist jetzt seit 2,5 Jahren Kommentatorin, wurde von Wolf Fuß entdeckt für Sky. Arbeitet für Sky und das SRF, war gestern Nacht gerade in LA und hat Spanien, Belgien kommentiert mit dem letzten Spiel. Selber einen unglaublich harten Weg als Fußballerin in der Zeit noch hingelegt, wo Profifußball für Frauen, glaube ich, Profifußball hieß, aber nicht so gelebt wurde. Heißt arbeiten, studieren, jobben und nebenbei zweimal trainieren. Und von Bundesliga bis zwei EMs und eine WM gespielt, als Linksverteidigerin und Torhüter und Linksverteidiger und Verteidigerin anscheinend, passen wohl, weil sie haben einen guten Schuss und den haben wir beide auf jeden Fall.
Oh, kannst du echt stolz sein. Ja. Das ist ja eine anständige Vita.
Aber na, und ganz kurz, du hast ja gerade gesagt, die Bad Segeberger Gruppe, also quasi da, wo sie zu Hause ist, aber dann Schweizer Nationalspielerin, das war ja auch, wenn ich mich richtig belesen habe, so ein bisschen Zufall, dass sie in die Schweizer Nationalmannschaft überhaupt gerutscht ist.
Ja, ihre Mutter ist Schweizerin. Die Schweiz hatte Bedarf auf LV. Dann hat sie selber da mal nachgefragt über den Berater. Und dann hat die Schweiz sie eingeladen und so kam der Schritt zur Nationalmannschaft. So ist, glaube ich, der Ablauf gewesen.
Ja, und glaube fast 50 Länderspiele gemacht, ne?
Also ja, ich glaube 54.
Oder sogar drüber.
Ja.
Toll, wirklich schön.
Gut. Okay, jetzt sprechen wir aber über dich. Du bist ja heute hier unser Hauptgast und unser Hauptthema. Ja, Mensch, Arvid, nach 18 Jahren bist du zurück bei deinem Heimatverein. Wie ist es denn jetzt für dich, wenn du durch die Tore des Ostseestadions fährst, auf das Gelände fährst? Fühlt sich das eher so nach einem neuen Job an oder nach Hause kommen?
Boah, ich muss gestehen, dass in dieser Fußballbubble sich vieles wie ein Job anfühlt und dass die Abläufe natürlich rasend schnell sind, man nur Zeitverträge hat und sich überall sehr schnell akklimatisieren muss und auch natürlich mit seinem Team die Best-Performance ablegen muss und wo Amir und Daniel irgendwann dann die Anfrage stellten, war das auch noch so ein Gefühl von Fußball-Business. Ich muss gestehen, mit der Unterschrift bin ich aus dem Stadion gegangen und habe am ganzen Körper Gänsehaut gehabt, weil es gibt ja so diese Sätze, ich habe in der Bettwäsche von Hansa Rostock geschlafen, das habe ich halt wirklich. Und ich bin dort geboren in der Stadt und mit dem ersten Lebensjahr saß ich mit meinem Großvater auf dem Schoß im alten Ostseestadion. Ich glaube, Andi Thiel ist die Person, die ich jetzt im kompletten Zeitalter wahrgenommen habe. Es gibt für mich jeden Baustein, den in diesem Stadion steht, ist für mich irgendwie eine Verbindung nach Hause. Und es ist eine unglaubliche Ehre, für diesen Verein arbeiten zu dürfen und nicht irgendwie, weil ich Rostocker bin, sondern weil diese Performance, die über Jahre ich mir erarbeitet habe, gewünscht ist hier. Und das ist ein großes Privileg. Ich saß beim Geburtstag beim Freund am Mittwochabend im Garten. Das habe ich seit 18 Jahren nicht gehabt. Also es fühlt sich total nach Hause kommt an und trotzdem weiß ich ganz klar, ich bewege mich in einem Haifischbecken, dem ich aber auch mich stellen möchte und ich möchte mit dem, was ich mache, uns als Verein und als Mannschaft unterstützen und helfen.
Die Team ist länger bei Hansa, als du auf der Welt bist. Also dann mit so einem Menschen jetzt auch direkt zusammenzuarbeiten, ist natürlich auch fantastisch. Ne?
Ja, absolut.
Du hast davon gesprochen, du bist von Anfang an im Stadion gewesen. Hat der Fußball dich schnell gehabt als junger Mensch oder bist du mitgegangen, weil halt alle irgendwie losgegangen sind?
Nee, gar nicht. Am Ende bin ich mit meiner Mutter hauptsächlich aufgewachsen und die meinte, ab dem Moment, wo ich verstanden habe, dass sich ein Ball rollt, rollte ein Ball durch unsere Wohnung und es gab dann irgendwann Bälleverbot. Es gab nie eine Person, die mich dahin geschoben hat, sondern ich schon große Freude entwickelt habe im Kindesalter und die ist bis heute denke ich nicht, dass ich arbeite, sondern dass ich diesem Hobby nachgehen darf und das Hobby ist nun mal Fußball und das zum Job machen ist eine Riesenehre.
Was die rollenden Bälle angeht, habe ich glaube ich auch einen künftigen Torwarttrainer über mir in der Wohnung, also da rollt auch ständig der Ball, aber gut, da werde ich mich dann freundlich stellen mit den Nachbarn, vielleicht wird es mal ein ganz bekannter Torwarttrainer, der kleine Fratz da oben. Du hast deine komplette Ausbildung beim FC Hansa gemacht, warst Teil der U17, 2005 seid ihr Vizemeister geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, welche Werte oder Erfahrungen nimmst du denn aus dieser Zeit noch so mit, heute als Trainer auch, also?
Ja, am Ende prägt es ja eine Jugend und dadurch wird man irgendwie auch diese Person, die man heute ist. Ich muss aber gestehen, dass die Sachen, die ich aus Rostock mitgenommen habe, für mich mit der Vergleichbarkeit, die man heute als Trainer hat, sich schon extrem gewandelt haben. Ich glaube, es war ein maximaler Leistungsdruck. Es gab wenig Reflexion hinsichtlich wann, wie, wo es weitergeht. Ich war auch nicht so talentiert, dass ich dachte, ich spiele das mal eben durch. Ich hatte auch nicht mit meinem Großvater einen großen Vorteil, weil der immer gesagt hat, ich halte mich bei dir immer raus, was ich auch sehr zu schätzen wusste. Aber genau diese Qualitäten, wenn ich jetzt sage, so Roland Kroos, Thomas Fink, die mich da sehr, sehr geprägt haben, waren schon eher die alte DDR-Schule, arbeiten, Maul halten und durchbeißen. Und das war die Methodik. Qualitativ war es unglaublich gut. Also die Trainingswissenschaft, die mit uns gemacht wurde, fand ich sensationell. Die wende ich heute noch an. Ich glaube, die Widerstände, die man in dem Jugendalter dadurch steht, sind auch wahnsinnig gut. Und die Qualität der Mannschaft, und das war beeindruckend. Und bis heute gibt es noch eine WhatsApp-Gruppe von dieser B-Jugendmannschaft, wo wir alle drinne sind, außer Toni Kroos. Und wir treffen uns, Robert Peuker und Thomas Fink haben das so ein bisschen in der Hand, ab und zu nochmal zu so einem Hallenturnier oder zu einem kleinen Treff irgendwo.
Oh, das finde ich ganz wunderbar, weil Fußball, sagst du ja selber, ist ein relativ schnelllebiges Geschäft, kann man gar keinen Vorwurf machen, man hat mehrere Stationen dann irgendwie in seiner Karriere und es verläuft sich dann oftmals aufgrund auch der räumlichen Distanz und dass ihr dann irgendwie noch den Kontakt habt, das ist ja sehr, sehr schön. Schöne Fußballromantik-Geschichte.
Total, ja.
Du hast deinen Großvater gerade schon selber ins Spiel gebracht. Für diejenigen, die es nicht wissen, du hast ja wirklich eine sporthistorische Familiengeschichte. Auf deinen Papa kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu sprechen, aber dein Opa ist, was den Fußball angeht, natürlich der etwas prägendere. Wir reden hier von Jürgen Heinsch, einer absoluten Hansa-Legende. Klar, wir beide haben ihn nicht mehr live spielen gesehen, dafür ist es zu lange her, aber was er erreicht hat, wie viele Spiele er gemacht hat, auch als Trainer ja sehr erfolgreich war, Olympia-Bronzemedaille in Tokio gewonnen. Wie präsent war dieses Thema bei euch zu Hause, dass du da so einen doch bekannten Opa in der Familie hast?
Zu Hause gar nicht. Also zu Hause war er Opa und das ist auch das, was am Ende, glaube ich, das Prägendste war. Er ist ein ganz liebevoller Erzieher gewesen. Meine Mutter würde jetzt was anderes behaupten, aber er war wohl ein besserer Großvater als ein Vater in der Hinsicht. Meine Großeltern, auch meine Oma da zu nennen, haben am Ende das möglich gemacht, dass ich Fußball spielen konnte, weil meine Mutter selbstständig war und sich den Arsch aufgerissen hat, dass ich das ermöglicht bekommen habe. Opa Dackel am Ende, den Spitznamen haben wir auch bei uns gehabt, so wie auch er eben aus dem Fußball hatte, hat mich wirklich hauptsächlich als Mensch geprägt und war ein sehr, sehr guter Kritiker, aber überhaupt nicht in dem Mentorenposition, sondern eher bestärkend. Und für mich war es dann doch eher Druck, wenn er da war, weil ich ihm irgendwie gefallen wollte. Aber deshalb kam für mich auch irgendwann dieses Alter, dass ich gemerkt habe, hier in dieser Stadt ist ein extremer Fokus hinsichtlich meines Vaters und meines Großvaters auf mich, der aber nichts damit zu tun hat, was ich mache und wer ich bin. Und so kam auch irgendwann diese Entscheidung, diesen Weg für sich selber zu gehen. Und 18 Jahre später empfinde ich es jetzt nur noch als Ehre und bin sehr, sehr stolz auf das, was meine gesamte Familie in dieser Stadt leistet und geleistet hat.
Die Entscheidung, ins Tor zu gehen, hatte das was mit deinem Opa zu tun oder war das tatsächlich Zufall?
Das war fehlende Qualität im Feld.
Also Zufall.
Also Glück. Ich glaube, C-Jugend wollte man, dass ich den Verein verlasse als Stürmer. Ich habe, glaube ich, mal 46 Tore, 96 oder so mal geschossen. In einem Monat März habe ich noch so einen kleinen Pokal zu Hause stehen mit Auszeichnung Ostseestadion, Spieler des Monats. Und ab Großfeld, mit dem Speed, den ich habe, war ich maximal langsam und wenig Voraussetzungen für mehr. Und dann wurde ich eigentlich aufgrund der Körpergröße ins Tor gestellt. Erstes Spiel, glaube ich, gegen SV Lage 4-0 zur Halbzeit rein, geführt 4-4. Ich würde sagen, vier Dinger sah ich nicht gut aus. Also es war jetzt kein großes Talent in mir. Und dann war mir klar, okay, ich muss ein bisschen arbeiten, ich muss ein bisschen rackern und bin am Ende der festen Überzeugung, dass die Torwartposition relativ wenig Talent braucht, um relativ weit zu kommen. Es gibt Begnadete, aber ich glaube, dass mit harter Arbeit und einem anatomischen Voraussetzungen, die gegeben sind, schon man sich viel erarbeiten kann. Und so war es dann bei mir auch.
Wobei C-Jugend ist 15, ist dann doch tatsächlich ziemlich spät, so eine doch wichtige Position einzunehmen, wenn man das vorher noch gar nicht gemacht hat? Oder hast du hin und wieder mal schon im Tor gestanden, vielleicht in der Freizeit, wenn ihr so ein bisschen gekickt habt? Oder war das wirklich vom ersten Trainingstag an eine komplett neue Position für dich?
Gestartet beim SG Warnow-Papendorf übrigens.
Ja, liebe Grüße.
Da als Torwart, ja, sehr. Da als Torwart und dann aber gewechselt und geholt worden als Stürmer, weil ich da beides gespielt habe. Ja, ich hatte wenig Berührungspunkte mit dem Tor, muss ich echt gestehen. Es war eher dieses, der ist groß, der sieht aus wie ein Torwart, den stellen wir mal rein. Und dann lernte man mit dem Training und damals Perry Bräutigam und Norbert Dech, die da so um einen rumgelaufen sind, Kevin Müller, Brinkies, Andreas Kerner, Tobias Werk, so das war unsere Gruppe. Wir haben uns so gegenseitig trainiert und das.
Alles gute Jungs im Übrigen.
Das sind sensationelle Jungs. Also mit allem außer mit Brinki habe ich jetzt nicht so viel Kontakt, aber mit allen anderen stehe ich noch im engen Austausch.
Liebe Grüße an der Stelle am Pommes, bitte melden, ne?
Ja, ist noch bei Offenbach, oder?
Das war der letzte Stand zumindest.
Ja, meine auch. Ja, aber man verfolgt natürlich die ganzen Wege und erfüllt er noch mit Stolz, so was Mülli macht, was Pommes da gespielt hat. Am Ende auch Worky ist jetzt noch im Nachwuchstorwarttrainer, mit dem ich jetzt schon mal zusammen auf dem Platz stand. Andreas Kerner arbeitet in der Chemie, war auf meiner Hochzeit. Also es ist überall eine Verbindung geblieben und das ist schon was Besonderes und das zeigt ja, wie dann damals auch die Werte untereinander im Nachwuchs waren.
Ist es heute ein bisschen anders? Also du hast ja nun auch andere Stationen durchlaufen, andere Vereine, hast am Nachwuchs gearbeitet. Wie empfindest du das heute?
Es ist ein unglaublicher Leistungsdruck im Nachwuchs. Also wenn ich es mit dem HSV, da kann ich es jetzt besser beurteilen, weil ich länger drin war, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du in der U11 startest, dass du in der U19 ankommst, relativ gering. Und dieser Leistungsdruck ist für Kinder schon extrem. Das Gleiche gilt aber auch für die Trainerseite, weil es ein bisschen sich hin entwickelt hat. Auch dort ist es ein Haifischbecken geworden für Nachwuchstrainer. Und die Arbeitszeiten sind maximal intensiv, weil man in den Ferien arbeitet. Wenn man Familienvater ist, ist kaum Freizeit. Man trainiert eher gegen 18, 19 Uhr, weil die Zeiten so spät sind bei Großstädten. Man hat wenig Frühtraining. Also es ist, finde ich, ein schmaler Grat, Profifußballer zu werden mit einem gesunden Leben um den Fußball herum. Und am Ende sehe ich es aber auch für, wenn man Top-Leistung oder Top-Performer werden möchte, dann gilt es, glaube ich, im Prinzip, wenn man sich mit Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Cristiano Ronaldo, Messi beschäftigt, dann sind das die, die mehr machen. Und das wird auch so im NLZ, glaube ich, gelebt. Am Ende heißt es deshalb, NLZ ist es nicht für Spaß, sondern es ist Leistung zu entwickeln, Talente zu entwickeln und sich vorzubereiten auf den Profifußball. Das, finde ich, muss man schon wissen, wenn man sein Kind dort abgibt. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist einfach, dass sie gezwungen sind, mit Psychologen zu arbeiten, Perspektivgespräche zu führen, dass einfach Kinder und Familien abgeholt werden. Wie gut das abläuft, kann ich nicht bestätigen oder erzählen in Rostock, weil ich noch nicht nah genug dran bin. Aber die Haltung, dass wir mit Kindern arbeiten, sollte allen bewusst sein, auch im NLZ. Hm.
Du hast ja schon deine Station jetzt erwähnt, im Nachwuchs vom HSV, beim VfB Lübeck hast du gearbeitet, zuletzt in Ingolstadt. Gibt es denn da ein paar Sachen, die du, als du nach Rostock gekommen bist, gesagt hast, die will ich hier etablieren von deinen vorherigen Stationen?
Ja, am Ende fängt man ja als Trainer, auch als Torwarttrainer, an, sich ein Profil zu erarbeiten. Also man hat eine Trainer-DNA, die ich jetzt nicht von heute auf morgen umkrempeln kann. Und ich hatte die ganz große Ehre, einfach beim HSV durch Glück in eine Position zu kommen mit kaum Erfahrung als Torwartkoordinator von einem riesigen Verein, mit Leuten wie in Dirk Heine, also der bei Magdeburg eine absolute Vereinslegende ist, der war mein U14-U15 Torwarttrainer, ein Tino Demelt, ich habe mit Kai Rabe, Sven Höh. Also es war einfach eine Wucht an Informationen und an Qualität und ich war dem gar nicht so wirklich gewachsen, muss ich auch gestehen, sondern habe dann für mich entschieden, dass ich versuche, eine Gruppe aufzubauen, wo wir zusammen eine Idee entwickeln, die ein Torwartspiel entwickeln soll. Und das haben wir getan und ich habe am Ende entschieden, welche Sachen wir mit reinnehmen und welche nicht und welche DNA wir darstellen wollen. Und daraus ist dann auch mein Trainerprofil so ein bisschen gewachsen. Und am Ende spielt der HSV das Spiel, was wir vor ungefähr 8 Jahren angefangen haben, auf dem ersten Blatt Papier zu schreiben, über den gesamten Nachwuchs, und es wird nie fest, sondern es entwickelt sich immer weiter. Eine Spielidee wird dynamisch, ein Positionsprofil wird dynamisch, ein Torwart-Taktikprofil bleibt dynamisch, und trotzdem hat man dann irgendwann seine Handschrift als Trainer. Da bin ich mir sehr sicher, wer ich bin als Trainer und wie ich trainieren möchte und welche Ideen und Gedanken ich meiner Torwartgruppe mitgeben möchte und auch welches Profil unser Torhüter haben soll. So würde ich das sagen, dass es nicht irgendwie einen klaren Puzzleteil, das nehme ich aus Lübeck mit, das aus Ingolstadt, das aus Hamburg, sondern in allen Stationen entwickelt man sich weiter, um am Ende das Bestmögliche seinen Torhütern anzubieten.
Woran werden die Fans, wenn sie im Ostseestadion sind, denn in ein paar Monaten deine Handschrift erkennen? Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären?
Dass wir als Torwart-Kollektiv auftretend werden. Es ist, glaube ich, eine Position, die immer für sich alleine steht. Am Ende wird einer spielen von den beiden Jungs, die wir jetzt geholt haben. Das wissen die, dass sie sich im Zweikampf befinden. Wir haben mit Orle, also ich nenne Philipp Klevin, heißt Orle, so wurde er in Lübeck genannt, deshalb muss ich mich da korrigieren.
Und aber er so genannt, weil er den Namen aus Erfurt mitgebracht
Erfurt
hat, weil er
Zeugwart.
Da auf genau. Orle gefolgt
ja,
ist.
Ja, genau. Ne? Und mit beiden Orles bin ich übrigens sehr gut. Also ich habe mich auch nochmal mit Dirk Orleshausen persönlich ausgetauscht, wo diese ganze Phase mit dem Wechsel kam. Aber ja, Philipp Klevin heißt auch bei mir Orle. So ist der Ablauf so ein bisschen. Naja, und jeder hat eine Startrolle und jeder hat die Chance, diese Startrolle über den Lauf einer Saison zu verändern. Und dieses Kollektiv wird für die Fans sichtbar. Das heißt, wir wollen Nachwuchstorhüter sichtbar machen im Stadion beim Warm-up. Ich möchte gern, dass Jungs sehen, dass diese Tür auf ist. Das ist kein Zeichen von, wir lassen jeden durch, sondern es ist ein Ansporn, Torhüter zu entwickeln, dass Jungs wie Pommes, wie Mülli einfach irgendwann in den nächsten 4-5 Jahren, ist so mein Wunsch, dass wir in Rostock jemand haben, der die Eins bedroht. Der Erste, der es jetzt gerade macht, ist Erik, der noch seine Zeit braucht, aber es überragend macht. Wir wollen als Torwartteam intelligenten Raum verteidigen. Das heißt, der Torhüter soll mutig sein. Mut hat aber nichts damit zu tun, dass man auch hinter Mut ein Prinzip hat, welche Distanzen, welche Position man spielen möchte. Wir möchten intelligenten Fußball spielen. Das heißt nicht, wir werden die perfekten Zocker haben, die alles auf kleinen Deckeln ausspielen, sondern wir wollen Gegner überspielen, Gegner locken und Gegner ziehen. Und im Tor wollen wir einfach Bälle halten, weil am Ende retten wir nur in der Grund-DNA, wenn wir in entscheidenden Momenten Big Saves raushauen und unserem Verein so Sicherheit geben. Alles andere sind dann Steps, die man vielleicht sehen wird. Im Fachkreis ist das dann schon eher, dass man sich über sowas unterhält. Am Ende wird man sagen, kommt er raus, kommt er nicht raus, hat man ein Gefühl, dass er gute Entscheidungen trifft. Und darauf basiert auch unser Torwarttraining, dass wir permanent uns damit beschäftigen, welche Entscheidung treffe ich, um die bestmögliche Position zu finden.
Über dein Torhüter-Team sprechen wir gleich mal. Aber weil wir über Orle und Spitznamen und so gesprochen haben, hast du auch einen Spitznamen?
Ja, Schenker. Der darf auch bleiben. Das wurde auch bei der Hochzeit. Ja, Abi bei Mutti und Schenker bei meinem Freundeskreis.
Okay, gut. Wissen wir Bescheid.
Ja, aber tatsächlich hatte ich die Frage jetzt auch gerade auf den Lippen, was du gesagt hast, dass wir das Team uns mal anschauen. Lass uns mal die vier Jungs, mit denen du jetzt regelmäßig arbeitest, ne, vielleicht mal so ein kleines bisschen unter die Lupe nehmen. Da haben wir mit der Nummer 1 Luca Unbehauen, jemand, der trotz seiner noch relativ jungen Jahre ein bisschen Erfahrung schon mitbringt, ne?
Total. Luca hat sich, glaube ich, vor 5-6 Jahren im Kreise einer absoluten Elite bewegt. Da reden wir über Donnarumma und dann war schon damals Luca Unbehauen im Kreise der absoluten Top-Talente weltweit. Und hat sich bei Dortmund mit auf der Bank als 3 bewegt, hat mit absoluten Welttorhütern zusammen trainiert und das sieht man ihm auch an, dass er eine ganz, ganz hohe Qualität hat, weil auch bei solchen Mannschaften kannst du im Training mit 18, 19 nicht bestehen, wenn du nicht diese Qualität mitbringst. In der zweiten Mannschaft hast du natürlich nicht diesen Druck, den er sich dann gesucht hat. Und auch Luca hat sich entschieden, damals gegen ein Angebot von Dortmund und zum Spielen, was ich schon mal das erste Zeichen finde, was da für ein Typ ist. Er hat sich für Verl entschieden, wo er einen hohen Antrieb hat, Fußball zu spielen und hat da maximal überzeugt und er ist natürlich ein Torhüter, der im Profil mit 1,85 ist, wo Leute sagen werden, vielleicht ist er zu klein, wenn wir bei Raja, bei Arsenal London reingucken, wenn wir uns Birki angucken, wenn wir uns einen Jan Sommer angucken, dann bewegen sich in Champions League Spielen genau diese Torhüter-Profile und man muss immer abwägen, was bringt welches Profil für Stärken mit und was braucht der Verein gerade. Er hat eine unglaublich gute Torverteidigung, einen sehr, sehr explosiven Abdruck, ein richtig gutes Raumverständnis, das ist aber erst in M gewachsen. Und deshalb bringt Luca in seinem jungen Alter ein sehr, sehr komplexes Profil mit und hat sich immer dafür entschieden zu spielen. Und jetzt stellt er sich mit 25 das erste Mal einen Zweikampf, wo er weiß, ich werde hier nicht als klare Nummer 1 geholt, sondern ich muss im Sommer überzeugen, habe 6 Wochen Zeit und stehe im Zweikampf mit Yannick Stein. Und das sagt viel über seinen Charakter aus. Auch er ist jemand, der hier sich selber mit reingebracht hat. Er weiß auch, dass er durch mein Raster gefallen ist, weil mein Profil 4 Zentimeter größer ist. Das ist aber mein Fehler und das hat nichts damit zu tun, dass er nicht diese Qualität mitbringt, sondern ich ein 100% Profil gesucht habe, was für uns relevant sein sollte und da gibt es so eine Aussondierung, wo Jungs, die da drunter sind, rausfallen. In dem Augenblick, wo er sich vorgestellt hat, habe ich ihn komplett durchgescannt und habe gedacht, was ein Glücksfall, dass dieser Junge zu uns möchte und somit am Ende die Chance hat, diese Tür aufzumachen.
Das heißt, du warst dann am Ende gar nicht zu 100% in den Entscheidungsprozess, was Luca Unbehauen angeht, mit einbezogen, weil du sagst, in deinem Raster ist er eigentlich durchgefallen oder war dann deine Stimme am Ende ein klein bisschen weniger gewichtig als die Leute, die sich dafür eingesetzt haben, ihn zu holen?
Nee, alle Torhüter sind zu 100% von mir mit entschieden worden. Am Ende Daniel und Ami und ich. Da habe ich nicht allein den Hut auf, aber wir haben es zusammen als Gruppe getragen. Anders ausgedrückt, ich habe Torhüter vorgestellt, die in unser Profil passen und Luca hat sich dann selber vorgestellt und dann haben wir ihn gescannt und dann haben wir ihn für uns als Mit-Top-Kandidat ausgesprochen. Und das war ein enger Kreis von zwei Kandidaten. Steini war ein absoluter Wunschkandidat. Neben Luca gab es auch noch eine Person. Und am Ende haben wir nur drei Torhüter bewusst angesprochen und zwei sind es davon geworden. Und das ist schon, zeigt auch die Wucht unseres Vereines, dass wir uns mit solchen qualitativ guten Torhütern beschäftigen dürfen und dass sie zu uns wollen. Und das, finde ich, ist eine absolute Benchmark in der dritten Liga.
Du hast gerade davon gesprochen, 1,85 ist nicht so deine Wunschgröße eines Torhüters, aber ich kann mich erinnern, dass ein Marcel Schuhn auch ungefähr so groß ist und der hat im Sturm die Herzen in Rostock erobert. Also mit 1,85 kann man tatsächlich gut mit dabei sein, was das angeht.
Ja, Raja stand im Champions-League-Finale.
Richtig.
Und es gibt nur gut oder schlecht, nicht jung oder alt, groß oder klein, sondern wir haben 4 richtig gute Torhüter, 2 Ausnahmetorhüter und mit Philipp da noch jemand, der einen Ausnahmecharakter und Profil mitbringt für die Gruppe. Mhm. Also so ist es einfach.
Und soweit man das nach der kurzen Zeit überhaupt einschätzen kann, aber ich glaube auch charakterlich werden die in der Tat die Herzen der Fans hier erobern. Also richtig smarte Jungs, lustig, entspannt, aber ehrgeizig auch, selbstbewusst. Alles, was man dann charakterlich vielleicht auch mitbringen muss als Torwart, die sollen ja immer ein bisschen verrückt sein.
Ja.
Wem sagst du das?
Auch in Rostock gelernt, wo wir wieder sind. Marco Kostmann hat mich geschult, Charakterscouting zu betreiben, sich damit zu beschäftigen, welche Charaktere schulen, welche Gruppen und was bringt wer mit ein. Und das habe ich immer in meinen Torwartgruppen mitgemacht. Also es gehört natürlich dazu, dass man am Ende sich für eine sportliche Qualität entscheidet, aber für eine Gruppenführung und für eine Gruppenentwicklung. Am Ende bin ich nur jemand, der einen Rahmen vorgibt und die Gruppe trainiert sich fast von allein, muss man ehrlich sein. Und dafür brauchst du Menschen mit intrinsischem Antrieb. Und die 4 haben es maximal in sich und haben maximalen Vollschuss. Und das ist fröhlich, weil es, wenn es nicht um Performance geht, total viel Spaß macht. Und sobald es darum geht, in einem Wettkampf zu gehen, und das muss man auch ehrlich sagen, am Ende geht es wirklich um das Klare, wer wird die Nummer 1? Die bieten sich jeden Tag auf dem Platz gegeneinander und haben dabei aber eine Riesenfreude. Und das, finde ich, darf man nie verlieren am Fußball, weil es ist ein Privileg, es ist ein großer Druck, es ist massiv viele Einflüsse, die auf dich einprasseln, aber trotzdem haben wir uns alle mal als Kinder entschieden, wir wollen diese Sportart machen, und das erkenne ich bei allen 4 Torhütern jeden Tag, dass sie alles investieren, um besser zu werden, und das macht sehr viel Spaß.
Ja, hören wir gern, freuen wir uns schon auf die Saison.
Dann lass uns den nächsten Mal ein bisschen unter die Lupe nehmen mit Yannick Stein. Hat mir jemand gesagt, der die Regionalliga gut kennt, da hat er der vergangenen Saison ja für Babelsberg gespielt. Zitat, der hat einen Pfeil im Kopf, aber positiv. Wie schätzt du ihn ein? Warum hast du dich für ihn entschieden oder habt ihr euch für ihn entschieden?
Weil er alles mitbringt, genau auf diesem Profil, um uns besser zu machen. Er ist positiv verrückt, er ist charakterlich einwandfrei und er hat alle Fähigkeiten, wenn er sie auf den Platz bringt, einer der besten Drittliga-, Zweitliga- und für mich auch Bundesliga-Torhüter irgendwann mal zu werden. Das sehe ich bei Luca genauso. Er ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Er ist ein massiv schneller Torwart auf der Linie. Er muss noch in seiner Persönlichkeit auf dem Platz einfach das taktische Coaching ein bisschen weiterentwickeln. Aber es gibt Gründe, warum Steini letztes Jahr nur 10 Spiele gemacht hat, und auch davor gibt es Gründe. Ich bin auch in Ingolstadt hatte ich das Bedürfnis, ihn nach Ingolstadt zu lotsen, weil ich einfach in ihm ganz, ganz viel sehe und ihn halt auch in Lübeck schon mal geholt habe und glaube, dass er für viele, wenn man die Regionalliga Nord verfolgt hat, der Top-Torwart dieser Liga war, auch wenn er nur 10 Spiele hatte. Das waren verletzungsbedingte Gründe, und dann nachher irgendwann gibt es auch eine kleine fußballpolitische Gründe, aber wir haben ihn als Verein bewusst ja auch gekauft. Das zeigt seinen Stellenwert, wie wir ihn auch für uns sehen. Und wir werden ganz viel Spaß haben, weil er in einem Alter ist. Im Fall, wenn er sich durchsetzt, macht es Spaß, ihm beim Spielen zuzugucken. Und wenn nicht, werden wir ihn so weit entwickeln, dass wir ihn permanent ins Jagen schicken hinter Luca, dass er ihn nicht loslassen soll, weil er alles kann, um wirklich sehr weit zu kommen.
Du hast ja schon gesagt, dass die Rollenverteilung klar ist. Luca und Yannick werden um die 1 und 2 kämpfen. Philipp Klevin wird die 3 sein. Jemand, der ohne zu murren sich auf die Bank setzt, aber wo du auch überhaupt keine Bauchschmerzen hast, zu sagen, jetzt geht's los. Und Erik ist quasi der Herausforderer, der sich alles anschaut, am besten lernt und so weiter und so fort. Die große und spannende Frage bleibt ja, was ist mit demjenigen, der in diesem ersten Ausscheiden sozusagen ein bisschen auf der Strecke bleibt? Also quasi, wer zunächst mit der Nummer zwei leben muss, zeigt sich da dann auch nochmal die Charakterstärke, die ihr euch von den Spielern dann auch erhofft?
Ich bin maximal überzeugt, dass die Haltung der Jungs genau so kommen wird, wie es passieren wird. Es ist ein super unangenehmer Moment als Torwarttrainer, als Cheftrainer und auch für die beiden Jungs. Das ist immer nicht so rosig, wenn man so eine Entscheidung ausspricht, weil es, wie jetzt schon gerade beschrieben, ein unglaublich qualitativ hochwertiger Zweikampf ist. Und gleichzeitig haben wir genau deshalb offen geredet. Ich kann hier ganz frei reden. Die beiden Jungs wissen alles, was wir hier sagen, haben sie auch schon gehört. Alles, was wir hier sagen, hat Amir so wie Brinki auch schon gehört. Und wir stehen da komplett als Gruppe hinter. Und es wird sicherlich 1, 2, 3 Tage dauern, dass man sowas runterschluckt. Aber wir haben deshalb diese Profile gewählt, dass wir davon überzeugt sind, dass sie uns als Gruppe helfen. Und wir reden die ganze Zeit über eine Torwartgruppe. Und in dem Augenblick, wo man sich für eine Gruppe entscheidet und auch offen vorher so angesprochen wurde, mache ich mir ganz wenig Sorgen um beide Entscheidungen. Weil auch keine Entscheidung gegen jemand ist in dem Augenblick was einem eine Fähigkeit abspricht, sondern es ist ein Antrieb vielleicht. Und deshalb werden wir uns überraschen, was die Zeit dann da mit sich bringt. Aber ich mache mir da wenig Sorgen um die Gruppe.
Kann man davon ausgehen, weil man gerade einem Torhüter ja dieses Gefühl, er ist die Nummer eins, ja nicht erst einen Tag vorm Spiel vermitteln möchte, sondern möchte sich auch mental darauf vorbereiten, dass wir den Torhüter, den wir im letzten, beziehungsweise in dem Fall vorletzten Vorbereitungsspiel gegen Gladbach in einem ausverkauften, hoffentlich Ostseestadion erleben werden, dass das dann auch derjenige sein wird, mit dem wir dann zunächst als Nummer eins in die Saison gehen?
Wir werden denjenigen, der spielt, beim ersten Spieltag maximal den Rücken stärken. Alles andere ist ja schwierig zu sagen, weil ich habe es dieses Jahr gehabt in Ingolstadt. Wir haben 3 Torhüter spielen gehabt. Die Bekenntnis für die Jungs, wissen alle 4, dass wir ihnen maximal vertrauen. Die Bekenntnis für den, der am ersten Spieltag auf dem Platz steht, wird genauso groß sein, weil wenn ich das jetzt sage und dann verletze ich jemand, degradiere ich jemand, es gibt keinen Punkt, dass irgendwer in dieser Gruppe nicht das Vertrauen spürt. Und darum geht's. Und das Vertrauen entsteht nicht am vorletzten Spiel, sondern in Momenten wie Timing, wann spreche ich so eine Entscheidung aus, wie spreche ich sowas aus. Und das bleibt dann, sehr wahrscheinlich wird das ein 8-Augen-Gespräch, wo man mit Cheftrainer, den beiden Torhütern zusammensitzt und dann ganz kurz und klar benennt, was passiert. Und dann lässt man eine Nacht drüber gehen und dann spricht man die Gründe aus, aber das werden Nuancen und das macht Spaß, weil man jeden Tag dadurch diesen Wettkampf auch so ein bisschen rankt und das ist nun mal Profifußball und am Ende haben wir ein großes Ziel und da müssen sie ihren Beitrag zu leisten.
Lass uns mal über das große Ziel sprechen. Wie empfindest du das denn? Wir haben es ja auch schon Daniel gefragt und Ronny in verschiedenen Formaten. Angreifen ist ja das Motto. Empfindest du es auch als Druck oder ist es für dich selbsterklärend, dass so ein Verein wie der FC Hansa Rostock natürlich irgendwie aufsteigen will? Wie empfindest du das? Und vielleicht hast du ja auch mit den Jungs schon drüber gesprochen. Wie sehen die das?
Ich sehe es relativ simpel. Ich bin jemand, der ganz großer Fan ist von Arbeiten und Maul halten. Und finde die Haltung als Verein sensationell. Aber wir brauchen heute nicht darüber reden, was im Jahr ist, sondern wir sollten heute alles investieren, morgen alles investieren und übermorgen. Und dann, wenn die Jungs so weiterarbeiten, dann ist es das Endprodukt, weil, das habe ich beim HSV gelernt, 7 Jahre haben wir über Aufstieg geredet. Das wurde immer größer und größer. Und am Ende, wo es hieß, wir halten jetzt die Schnauze, wir gehen raus, wir arbeiten, dann wurde es gut. Und da muss ich Horst Rubisch zitieren, der immer gesagt hat, tun kommt vom Machen. Und der ist relativ simpel, der Satz. Und zum Anfang habe ich ihn belächelt und jetzt habe ich ihn so langsam verstanden, weil es ist nun mal die einzige Tugend, die uns hilft, es einfach zu machen und nicht darüber zu reden.
Ja, also es ist ja auch kein Versprechen, dass wir aufsteigen, sondern es ist ja vielmehr das Versprechen, dass wir alles dafür tun werden. Und zwar sind es ja nicht nur die Spieler auf dem Platz und die Torhüter, die Trainer, der gesamte Verein und dazu gehören natürlich auch Fans, Mitglieder. Also das ist ja eigentlich eher so die Botschaft. Versprechen kann man gar nichts, da hast du recht, Taten zählen. Aber ja, wir werden alle zusammen alles reinhauen.
Ja, und wenn man weit vor der Saison darüber spricht, dann hat man ja ein paar Wochen Zeit, darüber zu sprechen. Und ab ersten Spieltag wird dann hoffentlich ordentlich umgesetzt. Lass uns noch mal ganz kurz zu den Torhütern kommen, weil du hast ja davon gesprochen, dass du Philipp Klewin als in Anführungsstrichen klare Nummer 3 gesehen hast. Wie geht man in so ein Gespräch mit jemandem, den man auch kennt, rein und erklärt ihm schon mal, also spielen wir es wahrscheinlich nicht. Man hätte natürlich auch überlegen können, Erik vielleicht als Nummer 3, der das vielleicht sogar mit deutlich weniger Spielen bisher in seiner Karriere einfacher hingenommen hätte. Wie erklärt man dem Spieler das? Pass mal auf, das ist deine Rolle, nimm oder die Wege trennen sich hier.
Relativ einfach mit ehrlichen Worten und maximaler Wertschätzung. Ich halte Philipp für einen überragenden Torhüter, der Themen hat, die er weiß, sportlich, die wir auch angehen, weil Philipp nicht der Typ ist, der hier ist, um nur die Mentorenrolle einzunehmen und nur die Begleiterrolle, sondern ein sehr getriebener Profisportler, der schon damit chart, dass er weiß, irgendwann kann immer was im Fußball passieren und dann muss ich da sein. Und mich hat es unendlich für ihn gefreut, dass er gegen Pasto hält da einmal den Fernschuss links unten in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit gibt es einen Querpassmoment, wo er den mit der rechten Schulter über die Latte drückt und da hat er dem Verein schon irgendwie eine Situation klar gemacht, was er kann. Er ist ein unendlich guter Torverteidiger, ein richtig guter Raumverteidiger, deshalb habe ich ihn damals auch nach Lübeck geholt. Die Themen, die er mit den Füßen hat, die sind nicht schlecht, sondern die anderen beiden sind einfach richtig gut und wir haben da ganz klare Trainingsaufgaben, damit er sich weiterentwickelt, weil er ist nicht kurz vor Rente, sondern er ist 31 Jahre, ist total motiviert, auch sich selber weiterzuentwickeln und möchte eine Wertschätzung, die hat er bekommen und somit ist er ein Leistungssportler durch und durch, aber hat eine Startrolle, die er einfach für sich als sehr, sehr gut ansieht. Und warum Erik nicht auf die 3 in dem Augenblick, wo oben was passiert, nämlich Erik Spielzeit, ich setze ihn auf die Bank. Erik muss sich entwickeln über Spielzeit in der Oberliga. Ich kannte ihn nur von 1, 2, 3 Videos, habe ihn als sehr ruhigen und introvertierten jungen Mann wahrgenommen. Wurde mir so berichtet, muss man auch ehrlich sagen. Und nehme ihn seit 2 Wochen jetzt als total positiv besessenen, guten, fußballerisch spielenden Torwart war, der erstmal richtig viel lernt, lernwillig ist und versteht, dass wenn er gewisse Sachen nicht macht, dass dann eine Karriere auch ganz schnell zu Ende ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass ein Druck entsteht, sondern das ist Profifußball und er ist die Speerspitze des Nachwuchs. Und ich habe ganz viel Fantasie, dass er bei uns richtig weit kommt. Welche Wege, darüber reden wir auch ganz offen mit ihm, aber ich bin total positiv überrascht, bin sehr stolz auf die Nachwuchsarbeit, dass wir so einen Jungen bei uns haben und auch der Junge hat deshalb im ersten Spiel eine Wertschätzung von uns bekommen, dass er eine Halbzeit spielt und nicht Luca und Maum, nicht Klewin, sondern nach 1,5 Wochen er. Und das sollte auch ein Fingerzeig auf unseren Nachwuchstorhüter sein, dass diese Tür halt auf ist.
Hast du überhaupt schon mal die Gelegenheit gehabt, dir unsere Nachwuchstorhüter anzugucken und so ein bisschen in die Arbeit einzutauchen, die da bislang geleistet wurde?
Ja, es war sogar ein intrinsischer Antrieb, dass ich direkt mit Jockel das Gespräch gesucht habe, dass ich mit Lennart das Gespräch gesucht habe, dass ich verstehen möchte, wie wir arbeiten, was für Zeiten wir haben, wo was für Plätze wir haben, wer sind unsere Torwarttrainer. Am Ende gilt jetzt mein 100%iger Fokus auf die Profiabteilung, aber ich möchte, dass es nicht heißt oben und unten, sondern wir als Verein. Und die Spielidee, die wir oben haben, biete ich genauso im Nachwuchs an. Wenn sie genutzt werden möchte, darf sie genutzt werden. Ich stand jetzt mit Worky schon zusammen auf dem Platz, haben mit der U19 trainiert. Da gilt es einfach um, mir ist bewusst, dass ich einfach das Privileg habe, Vollzeit-Torwarttrainer zu sein. Und Worky ist Erzieher und macht in seiner Freizeit Torwarttraining. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ich halte ihn als Mensch für eine glatte 1 und als Torwarttrainer, als hochtalentierten Torwarttrainer. Und trotzdem müssen wir uns da auch weiterentwickeln, weil wir da noch nicht so aufgestellt sind, wie wir es gerne wollten, um mehr Qualität zu binden. Weil am Ende entwickelt man sich über Trainingszeit im Torwarttraining mit dem Mannschaftstraining. Und da bauen wir jetzt Step by Step einfach Inhalte und Zeiten auf, um uns weiterzuentwickeln.
Also bist du jetzt nicht nur für die Entwicklung der Torhüter zuständig, sondern auch ein bisschen für die Torwarttrainer, wenn ich das so richtig verstehe, beziehungsweise vielleicht bist du nicht dafür verantwortlich, aber da hast du Spaß dran.
Am Ende biete ich was an. Hm? Also ich sehe mich überhaupt nicht, und deshalb habe ich auch damals zu Amir gesagt, ich möchte nicht als Nachwuchskoordinator noch den Titel dazu haben, weil ich schon den maximalen Druck empfinde, dass ich erstmal unserer Profimannschaft helfen muss, will und kann. Und gleichzeitig möchte ich, weil ich diesen Verein einfach richtig liebe, das, was ich lernen durfte bis jetzt, und das ist nicht alles mein Wissen, sondern das ist die Überzeugung aus anderen Erfahrungen und viel Input und vielen, vielen Stunden Arbeit. Ich biete sie an, und wenn Jockel sagt, da haben wir Bock drauf, und das hat er gesagt, dann nehmen wir das mit rein. Und wenn ich Worky frage, darf ich dir sagen, was ich über eine Übung denke oder über eine Methodik oder über einen Inhalt oder über Muster, und er sagt ja, dann sage ich ihm das, aber ich stehe da jetzt nicht und sage, boah, so und so würde ich es machen, sondern ich möchte einfach immer nur anbieten, und wenn es genutzt werden möchte, dann darf es genutzt werden, und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung, weil es ist kein Ablauf von oben und unten.
Nun ist es ja so, dass, darüber haben wir ja schon jetzt kurz gesprochen, Torhüter haben eine große Tradition in Rostock. Viele haben einen absoluten Kultstatus, ob ich jetzt von Perry Bräutigam spreche, von Martin Piekenhagen, Schober. Also da gab es ja sehr, sehr viele, Markus Kolke. Inwieweit ist das für dich auch so eine Herausforderung, da jemanden herauszubringen aus deinem Team, über den die Leute vielleicht in ein paar Jahren noch sprechen?
Ja, am Ende ist es mein Job, das Bestmögliche anzubieten und den bestmöglichen Torwart ins Tor zu stellen. Und so gehe ich zur Arbeit. Wenn ich darüber nachdenken würde, welcher Druck die Geschichte mit sich bringt, dann würde ich, glaube ich, mich mit Sachen beschäftigen, die heute nicht mehr relevant sind, sondern wir wollen Charaktere, wir wollen einen guten Torwart, und wir wollen jemanden, der das widerspiegelt, was am Ende erfolgreiches Torwartspiel mit sich bringt. Da empfinde ich gar keinen Druck, weil Druck ist am Ende von anderen, und mein intrinsischer Antrieb ist das, was mich voranbringt. Und deshalb habe ich da nicht viele, viele Bilder vor Augen, weil ich selber Fan von Schobi und von Perry und von Pike war oder Wächti. So, das sind meine Idole, und ich weiß, was das in mir ausgelöst hat. Natürlich möchte ich gerne, dass Kinderfans am Ende sagen, wir mögen unseren Torhüter oder mögen sie ihn. Und das hat nichts mit mir zu tun, sondern ich habe nur einen Rahmen. Alles, was da auf dem Platz passiert, machen die Jungs. Und ich gehe am Ende des Tages in dem Schatten da nach Hause und brauche auch nicht diese Anerkennung oder Wertschätzung, weil dafür sind die Jungs voll drin und ich habe nur ein paar Ideen, die ich teile.
Apropos, ich bin mittendrin. Inwieweit erlebt man dich dann beim Torwarttraining auch in aktiver Rolle? Also vormachen, mitmachen, oder macht der Körper nicht mehr alles mit, was du vielleicht noch machen würdest? Ich meine, du wirst diesen Monat 37, es gibt Torhüter, die sind 40 und spielen noch aktiv, und das auf allerhöchstem Niveau. Erlebt man dich nochmal mittendrin?
Nein. Relativ ganz simpel.
Klar. Das war eigentlich eine Frage für die Traditionsmannschaft.
Ja, also nur im Feld. Ich fungiere bei uns so als Stürmer oder als Verteidiger, der dann quasi in den Übungsformen sich frei bewegt oder einen aktiven Ball spielt, um eine Aufgabe zu starten oder zu beenden oder abzuschließen. Aber vormachen ist A, mit der Schulter und mit dem Knie nicht mehr so ganz möglich, und finde ich auch lächerlich, weil die Jungs sind so, so viel besser, dass das Vormachen auch einfach nicht so aussehen würde, wie ich es haben wollen würde. Und deshalb halte ich mich da schön zurück.
Also die Trainingskiebitze hier in Neuruppin werden Arvid nicht in Aktion erleben?
Nein.
Okay.
Was ist denn los mit der Schulter? Also hast du es gerade kurz angesprochen. Ist es eine Verletzung aus der aktiven Karriere, die dich dann gezwungen hat, da kürzer zu treten?
Nö, am Ende ist es eher das Knie und der Oberschenkel. Ah, okay. Aber die Schulter ist dann im Nachhinein über einen Vespa-Unfall. Aber es ist ein Knorpelschaden, bliblablub. Am Ende geht's mir gut. Ich kann mich frei bewegen. Man sieht's nicht, aber es ist nicht mehr so funktional, wie es sein sollte.
Okay. Aber lass uns nochmal zurück zum Trainingslager kommen. Was sind denn deine Schwerpunkte im Trainingslager? Was sind so die Inhalte, die du dir hier vorgenommen hast?
Ja, am Ende geht es ganz schnell um gemeinschaftliches Denken. Also im Torwart-Taktikspiel gibt es Zonen, Linien, die wir verteidigen wollen. Das hat ganz viel damit zu tun, wie ist die Positionierung eines Gegners, wie ist der Ballrhythmus, wie ist die Ballbewegung, welcher Fuß ist am Ball. Und in den Linien wollen wir verteidigen. Und das weiß die Mannschaft und das weiß der Trainer. Und da haben wir eine Verantwortung drin. Und das entsteht nicht durch, stell dich da hin und hier, das ist die Linie, die du verteidigst, sondern die musst du aus ganz verschiedenen Richtungen, aus ganz verschiedenen Situationen permanent wieder gefordert werden, eine Entscheidung zu treffen. Also am Ende heißt es stay, go, fall. So. Und das muss man aus ganz, ganz verschiedenen Situationen erzeugen. Und desto mehr Entscheidungen die Jungs treffen, werden sie viele richtige, viele falsche oder keine Entscheidung treffen. Und da geht es so ein bisschen hin, diese Tendenz in richtige Entscheidungen so oft wie möglich ausschlagen zu lassen, damit sie ein Gefühl bekommen, da drin habe ich Erfolg. Und dann geht es darum, um Raumverteidigung und dann auch um Offensivspiel, wo wir mit eingebunden sind, wo will uns die Mannschaft haben, wo will ich sie haben, wo will sie Brinki haben, was sind die Prinzipien dort. Und im Tor geht es darum, technisch maximal sauber abzudrücken oder eine Bewegung zu machen, um extrem schwere Bälle zu halten und leichte Bälle leicht aussehen zu lassen.
Wie trainiert man denn konkret Entscheidungsverhalten? Hast du da irgendwie so Spezialübungen auch noch? Ich kann mich erinnern, Dirk Orleshausen hat ja auch immer so spezielle Trainingsinhalte gehabt mit Brille und was da nicht alles Wildes auf dem Platz zu sehen war. Hast du auch irgendwie was?
Nee, da bin ich. Nee, am Ende sind es wirklich Verständnis für Ballrhythmus. Also auf meinem Platz sieht man eigentlich maximal Steckmännchen und Plättchen und koordinative Schnelligkeit. Also weil man aus Positionen die schnellstmögliche koordinativen Wege finden muss. Also ab 5 Meter muss die Hüfte gedreht werden. Wo setze ich meinen Fuß hin? In welche Richtung öffne ich es? Also das ist ähnlich wie beim Golfen vergleichsweise. Wenn du an eine Driving Range gehst, dann schlägst du ja nicht einen Ball, gehst drauf, machst die Runde und sagst, ich habe mich perfekt gefühlt, sondern du schlägst ja deine 200, 300, 400 Mal, um ein Gefühl für Distanzen, um ein Gefühl für Rhythmus, um ein Gefühl für einen Schläger zu bekommen. Und so kann man sich ein Tor vorstellen. Diesen Ball werden wir pro Tag haben wir um die 200, 300 Aktionen im Tor, die manchmal gar nichts damit zu tun haben. Mein Ball geht zum Beispiel weg. Trotzdem hat er für sie eine Entscheidung, eine Bindung zum Tor zu finden. Und diese Entscheidung müssen wir häufig haben, damit das, was der Ball macht, mit unseren Torhütern auch was macht. Und darum geht es so ein bisschen.
Und privat gehst du golfen?
Privat gucke ich kein Golf und kann auch kein Golf.
Ach so, das klang so. Machst du irgendwas anderes privat, irgendeinen anderen Sport noch?
Ich suche nach einer Ü35 in Rostock und würde gerne mit meinen Freunden, wir sind zu sechst, Fußball spielen. Ja. Und haben jetzt mehrere Angebote schon, weil es ist ein kleiner Kindheitstraum von mir, einmal mit Freunden zusammen Fußball zu spielen, weil das habe ich noch nie gemacht.
Ja, Angebot ist hiermit ausgesprochen, der Rostocker FC, Ü35 freut sich sehr auf euch.
Hat mir dein Bruder schon gesagt.
Ja, ich weiß. Ja, wenn wir beim Privaten jetzt in Richtung Ende dieser Folge beim Privaten sind, lass uns vielleicht nochmal über deine Familie nochmal sprechen. Wir haben über den Opa gesprochen, der sehr erfolgreich, was den Fußball angeht, gewesen ist, sowohl aktiv als auch dann später als Trainer. Aber der Name Christian Schenk ist ja vielen in Rostock und Umgebung und eigentlich in ganz Deutschland ja ein Begriff. Wie ist es denn, der Sohn eines Olympiasiegers zu sein?
Super. Also am Ende ist es Papa, genauso wie es Opa ist. Und ja, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass am Ende dieser Name ganz, ganz viel Themen auch mit sich gebracht hat, weil er nun mal nicht nur Olympiasieger ist, sondern auch eine psychische Erkrankung mit sich getragen hat. Und die in der heutigen Zeit Gott sei Dank offen kommuniziert werden kann und auch von ihm ist. Das macht das Leben als junger Erwachsener nicht immer leicht. Und das sind auch Hürden, die wir beide miteinander ziemlich hart gehen mussten. Aber am Ende standen wir uns Arm in Arm bei der Hochzeit zusammen. Und ich empfinde ganz viel Stolz für das, was er sportlich geleistet hat. Bin sehr dankbar für alles, was noch vor uns steht. Und bin aber auch froh, wenn das Thema Großvater und Vater am Ende hat das nicht viel damit zu tun. Weil ich gehe meinen Weg, sehe sie als meine Eltern, meine Großeltern und möchte viel mehr darüber reden oder nicht reden, sondern dass man über unsere Torhüter redet und das würde mich am meisten freuen.
Mhm. Trotzdem eine Nachfrage habe ich dann doch noch dazu. 1988 ist er Olympiasieger geworden im Zehnkampf, da bist du noch gar nicht auf der Welt gewesen.
Habe ich nicht gesehen.
Genau, aber in den Jahren danach war er noch aktiv. Du warst ein kleiner Junge, hast du das mitbekommen, was da auch so für ein Rummel auch darum war? Da ging es ja noch um Weltmeisterschaften, WM-Teilnahmen, um Olympiateilnahmen. Es war zwar sein größter Erfolg, 88, aber die Karriere ging ja weiter. Hast du das als Kind so ein bisschen mitbekommen und hast du da vielleicht so ein bisschen Blut geleckt, was so sportliche Erfolge angeht, das nacheifern zu wollen?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil genau das, was, glaube ich, ich vorhin meinte, wenn man über Elite redet und als Zehnkampf-Olympiasieger reden wir über 10 bis 12 Stunden Training am Tag, da findet nicht viel Familie statt. Das ist auch eine Sache, die ich ihm überhaupt nicht übel nehme, weil ich sehr, sehr viel Respekt davor habe, was er da geleistet hat. Und ich glaube mit dem auch, dass er noch einen Weltrekord hält und dass er diesen Weg gemacht hat, sind das aber die Opfer, die du dann für diese Medaille auch gebracht hast. Und am Ende bewundere ich eher meine Mutter, dass sie die Zeit, die ich dann mit ihr alleine hatte, so gut genutzt hat, dass ich die Werte des Lebens gut verstehe. Bin total stolz, was Fadi da gerissen hat. Aber es ist seine Geschichte, sein Weg. Und das hat mich nicht dahin gebracht, wo ich heute bin. Mhm.
Du hast es schon angesprochen, eine harte Zeit durch. Inwieweit habt ihr da Kontakt gehabt? Wie konntest du ihm da vielleicht auch helfen und unterstützen, zur Seite stehen?
Ja, es ist, glaube ich, also A, gibt es ein Buch, wo man sehr viel darüber lesen kann. B, sind es dann wirklich Sachen, die in einem Alter stattfinden und eine Wucht haben, die sehr emotional sind. Ich würde es dabei auch einfach belassen, weil es schon prägend war, weil man nicht ganz vorbereitet war auf diese Krankheit und da hat er sie noch nicht nach außen kommuniziert. Wir haben das geschafft und bin dankbar, dass er heute da ist, muss man auch wirklich knallhart sagen, weil das war häufig auf der Kippe und deshalb das, was ich vorhin schon meinte, gibt es eine Hürde oder gab es diese Hürden und wir standen jetzt Arm in Arm mit meiner Frau auf der Hochzeit mit lächelnden, mit freudestrahlenden Gesichtern und sind eine Familie und er ist stolz auf mich. Ich bin dankbar für ihn und wir schauen mal, dass das in der Zukunft so eine einfach wieder vorangeht, ehrlich gesagt. So, ja. Das ist nun mal, wenn man sowas hat, nicht immer ganz leicht.
Ja, aber drücken wir sehr die Daumen, dass das weiterhin gut läuft und ihr ein tolles Verhältnis habt. Ne?
Bleiben wir nochmal bei Vorbildern, aber jetzt, wir bleiben beim Fußball. Was sind denn so, du hattest nämlich vorhin gesagt, es gibt Ausnahme-Torhüter, die viele schon mitbringen und die wirklich überragend und herausragend sind. Wer wäre das für dich so?
Ja, für mich ist es als Torwarttrainer Petr Cech und Gulaschi, weil sie eine extrem hohe Erhabenheit haben zu diesem Spiel. Das heißt für mich, sie sind torwarttaktisch immer schneller als das Spiel. Sie sind immer in ganz, ganz vielen Aktionen vorbereitet und treffen sehr, sehr gute Entscheidungen. Trotzdem ist Manuel Neuer, Buffon, Casillas, Oliver Kahn sind über eine Mentalität gegangen. Meine Helden, Perry Bräutigam, so, das waren für mich die Helden. Also ich glaube, man hat irgendwann Torhüter, die man anhand seines Stils so ein bisschen für sich präferiert. Aber überhaupt nicht das Thema, dass jetzt ich habe vor jedem Profi-Torhüter wirklich Hochachtung, weil diese Komplexität, die heute ein Torwart können und haben muss, so viel Anforderungsprofile mit sich bringt, die wir damals nicht gefordert haben oder gebraucht haben. Und das finde ich schon beeindruckend.
Mhm. In deiner aktiven Zeit hast du ja nicht nur für den FC Hansa gespielt. Du hast schon angedeutet, du hast dann Stationen in Hamburg gehabt, in Wolfsburg, bist allerdings selten über die Rolle der zweiten Mannschaft hinausgekommen. Aber das große Auslandsabenteuer war dann auch nochmal dabei.
Ja.
Dann die FC. Leider nur ein Spiel, habe ich zumindest gefunden, ein offizielles Spiel. Wie ist es dazu gekommen und wie war die Zeit in Schottland?
Total geil. Also ich wusste, dass ich auf der Rasierklinge meiner Karriereende tanze. Das wusste ich leider schon sehr früh. Und ich bin auch, wenn ich auf meine Laufbahn, ich würde es jetzt nicht Karriere nennen, total stolz, weil ich nie gedacht hätte, dass ich so lange mich in diesem Profi-Haibecken oder Fisch-Haibecken oder was auch immer von Becken,
Profi-Haifischbecken
befinde, überhaupt so lange mitschwimmen hätte können. A, wegen dem Körper, B, wegen der Fähigkeit, wie ich mich auch selber als Torwart wahrgenommen habe. Und deshalb war Schottland so ein kleiner, ja, so ein kleines Abenteuer, was ich mir selber erfüllt habe, dank Valerian Ismail. Den hatte ich in Wolfsburg als Cheftrainer in der zweiten damals. Und es gab die Option, dass der Verein einen Torhüter gesucht hat. Ich wurde vorgeschlagen, weil er mich sehr geschätzt und gemocht hat. Und dann bin ich beim Dundee FC gelandet.
Da war Ismail?
Damals wurde er Cheftrainer bei Nürnberg, aber er war der Cheftrainer der U23 in Wolfsburg. Ja. Und die U23 war natürlich keine U23, weil da waren Patrick Helmes, Simon Kjær, auch ein Kevin Panewitz war da in der Kabine. Also die Wucht von den Truppen damals in der zweiten Mannschaft, wir waren alle mit Profiverträgen ausgestattet. Ich glaube 52 gelistete Profis von der Vorzeit von Magath. Und im zweiten Jahr kam Hacking, aber auch da war der körperliche Zustand schon weitaus nicht mehr eigentlich profitauglich. Aber deshalb bin ich auf das, was ich da sehen durfte, ja, total stolz.
Aber nochmal, wie kam dann die Verbindung nach Dundee zustande?
Er kannte den Trainer Paul Hartley.
Ah, okay.
Und Paul hat ihn irgendwie gefragt, dass er einen Torhüter sucht, der ein Backup für die Nummer 2 gibt, hinter Scott Bain, der war auch überragend. Ich dachte, Schottland kriege ich schon irgendwie hin, ein paar Spiele zu sammeln. Nach dem ersten Training wusste ich, das wird nix. Der war einfach viel besser. Aber ja, so realistisch habe ich das schon auch immer mit mir selber abgemacht und deshalb habe ich das immer sehr genossen und auch investiert und gearbeitet, um das zu erhalten. Und am Ende war es Talent, nicht den geeigneten Körper für eine Profikarriere. Aber dafür durfte ich echt viel sehen und bin sehr stolz darauf.
Und dann mit Sack und Pack nach Dundee und dann irgendwie, es wird schon hinhauen?
Sack und Pack ist ein Rucksack und Fußballschuhe und Handschuhe und das war's, weil man kriegt ja erstmal ein Hotel und so viel nimmt man da nicht mit. Sonnencreme brauchst du da nicht und dann war gut.
Und das Spiel, das du gemacht hast, das war ein Punktspiel oder ein
Das Pokalspiel? War ein Ligaspiel, das war das Firm Derby, nicht, sondern Dundee Derby. Das ist das engste Derby der Welt. Das sind 16 Meter auseinander, United gegen FC. Beim Warm-up verletzt sich die 1, ich komme rein, mach kein gutes Spiel, wir verlieren 5-2 und dann war die Chance dort, sich zu etablieren, auch relativ gering, weil ich nur einen Short-Deal hatte. Aber eine geile Erfahrung.
Und der Kreis schließt sich ja ein bisschen jetzt. Wir fahren nach Watford. Das geht zumindest auf die britische Insel wieder. Das heißt, so ein kleines bisschen, das Flair von damals kommt vielleicht wieder.
Ja, ist schon noch eine Entfernung. Also, die Schotten sind schon Völkchen für sich. Liebevoll und hässlich, sage ich immer. aber wir hatten da sehr, sehr viel Spaß.
Ja, da freuen wir uns sehr dann auf das Spiel dann gegen Watford.
Total.
Ist schon ein Knaller in der Vorbereitung, so ein Spiel zu machen, oder?
Total. Also ich erzähle immer nur oder höre immer nur, wie viele Karten schon verkauft sind. Finde es beeindruckend. Ich glaube, das wird das erste Mal auch für die Neuen, wo man wirklich erkennt, was für eine Wucht wir haben. Und mich erfüllt es mit Stolz, so eine Reise teilzunehmen, weil ich weiß nicht, ob wir schon mal auf der Insel gespielt haben. Ich meine nicht.
Mir ist es auch nicht bekannt.
Und davon Teil zu sein, ist geil in der Vorbereitung, aber meistens freue ich mich schon aufs erste Spiel. Ja, auch wenn es jetzt Hoffenheim 2 am Ende ist, soll es losgehen und in 4-5 Wochen knallt es dann richtig.
Ja, und dann gibt es das erste Heimspiel gegen Mannheim, da freuen wir uns natürlich auch alle drauf. Ja,
dann haben wir zum Anfang auch gleich mal eine lange Strecke weg. Das ist doch auch ganz gut. Wir müssen leider schon zum Ende kommen, obwohl wir noch ganz, ganz viel erzählen könnten. Vielleicht abschließend die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Ende der Saison hier nochmal sitzen würden und dich fragen würden, was möchtest du denn gerne über deine Torhüter hören? Was wäre das, was du dir so vorstellen könntest, was Fans über unser Torhüter-Team sagen?
Dass sie sehr zufrieden mit denen sind. Weil davon bin ich überzeugt, dass es so kommen könnte. Ich sehe nicht nur den Spielenden, sondern diese Torwartgruppe und dass wir unseren Beitrag geleistet haben, dass wir richtig erfolgreich sind.
Es ist so schön zu hören, dass er immer als Teamplayer denkt, ne? Weil gerade der Torhüter ist ja nun wirklich der eine, der so ein bisschen auf sich allein gestellt ist. Aber dass du es immer wieder als Team betonst, das ist sehr, sehr schön. Und ich glaube, du hast auch ein bisschen was vor mit deinem Team in dieser Saison, auch außerhalb vom Sport, ne?
Ja, absolut. Wir wollen einfach, dass es um Werte geht, die man mit uns als Gruppe verbindet. Und da wollen wir mal ein paar Sachen machen.
Schön, da drücken wir die Daumen.
Dann bedanken wir uns.
Dankeschön. Arvid.
Wie gesagt, spannende Einblicke. Ich bin mir sicher, wir werden noch mehr Einblicke bekommen in deine Arbeit und in das Torhüter-Team, denn wir werden noch das eine oder andere Interview in dieser Saison führen, bin ich hundertprozentig sicher. Ja, schön, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, und dann können wir jetzt hier Feierabend machen und Arvid jetzt auch mal ein bisschen ausspannen lassen, weil es ist jetzt in der Tat schon 18 Uhr, hast schon einen langen Tag hinter dir.
Genau, ein paar Tage Trainingslager liegen noch vor euch, aber die Vorbereitung ist ja auch dafür da, dass man hart arbeitet, damit es dann gut in die Saison geht. Das war nicht aus dem Ostseestadion in dein Ohr, sondern aus dem Trainingslager in dein Ohr mit Arvid Rinas. Da müssen wir uns auch mal noch dran gewöhnen. Und ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und denkt immer alle dran, keiner wird uns jemals trennen. Dankeschön.
Danke.
Hey Hansa-Fans, der Hansa-Podcast wurde euch präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.